Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Wir, das sind ausnahmsweise nicht heute einmal Herr Binnewies und ich, sondern der liebe Jens Stehnert und ich. Hallo Jens.
Hallo.
Dürfen heute, und da freuen wir uns schon sehr drauf, den Herrn Dirk Krohn begrüßen. Herr Krohn ist eigentlich jedem, der irgendwie mit Steuerrecht, insbesondere auch mit Umwandlung und oder Grunderwerbsteuer zu tun hat, ein Begriff. Er ist eben recht frühzeitig schon im gehobenen Dienst in die Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein eingestiegen, ausgebildeter Diplom-Finanzwirt, dort seit vielen Jahren zum einen leitender Konzernprüfer beim Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen, zugleich eben, und ich nehme nur ein paar sozusagen seiner vielen Aufträge und Titel heraus, Dozent an der Fachhochschule oder Verwaltungsfachhochschule des Landes Schleswig-Holstein, Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen des Bundesfinanzministeriums, wo er eben mit seinem gesamten Gewicht seiner Erfahrungen und Kenntnisse die Position insbesondere auch der Finanzverwaltung vertritt und vor allen Dingen der Beraterschaft ja aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen, Vorträgen bekannt. Ja, willkommen, lieber Herr Dirk Krohn, und wir eröffnen ja häufig unseren Podcast mit der Eröffnungsfrage: Wie sind Sie, wie ist in Anführungsgeschichten der kleine Dirk Krohn eigentlich ursprünglich mal zum Steuerrecht gekommen?
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und dass Sie mich einmal ausgewählt haben für diese Runde. Also ich finde das also sehr nett, und ich habe gerade bei Ihrer einleitenden Worte schon einen Reflex in meine Vergangenheit gesehen. Deswegen vielleicht ganz kurz, und so kurz ist es gar nicht. Also es ist eine verrückte Geschichte. Meine Mutter hat das schon immer etwas verrückt gesehen. Ich komme nicht aus einem Beamtenhaushalt, sondern meine Familie bin ich tatsächlich bis heute noch der einzige Beamte. Wusste aber mit 7 Jahren, dass ich Finanzbeamter werden wollte und habe das also auch immer gesagt, warum auch immer das oder wo es immer herkam. Bin dann tatsächlich nicht im gehobenen Dienst eingestiegen in der Finanzverwaltung, sondern im mittleren Dienst, weil mir das Abitur tatsächlich nicht möglich war, da aus finanziellen Gründen meine Eltern sich die Bootsfahrkarte nicht leisten konnten. Bin dann im mittleren Dienst angefangen, habe dann aber sehr schnell gemerkt, das war übrigens schon 1979, also relativ lange her, und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht ganz die Richtung ist, die ich mir vorgestellt hatte als 7-Jähriger. Und dann habe ich das Glück gehabt, durch gewisse Auswahlbereiche, die mir gar nicht bewusst waren, für diesen sogenannten Bewährungsdurchstieg ausgewählt zu werden. Den habe ich dann 1990 gemacht, und ab da ging es dann relativ rasant durch. Ich hatte das Glück, einen sehr guten Abschluss zu machen. Eine der wenigen Einzelabschlüsse, die es gab, das macht einen die Türen auf, und bin dann sofort in die Groß- und Konzern-BP zurückgekommen, bin leitender Prüfer geworden und habe mich immer sehr schnell für die Lücken interessiert. Also es fing an mit dem Umwandlungssteuerrecht, schon im ersten Erlass, das war 98, als der Erlass erarbeitet wurde. Da durfte ich im Backoffice, weil ein Kollege von mir dabei war, so ein bisschen reinriechen. Das hat mich sehr fasziniert, hat dann gleich in Fällen auch zu Ergebnissen geführt. Und in der Phase war dann auch die sogenannte Aufbauhilfe, so nannte man das, als Prüfer, weil in den neuen Bundesländern die Betriebsprüfer noch nicht aufgebaut waren, konnte man oder sollte man als Prüfer aus den alten Bundesländern die sogenannten Anhangbeträge alle mitprüfen. Das war in einem Fall bei mir sehr umfangreich, war in allen neuen Bundesländern. Und da bin ich auf die Grunderwerbsteuer gestoßen, durch einen zufälligen Bereich, der in einer Firmenbereich entstand. Kann ich gleich noch mal ausführlich erzählen. Und das war die Geburtsstunde, zu sagen, jetzt gucke ich mir diese Steuer mal an. Ja, und heute ist das tatsächlich einer der Hauptteile meines Jobs geworden. Also ich bin gefühlt die Hälfte mit meinem dienstzeitlichen Umfang in der Grunderwerbsteuer tätig. Hätte ich nie geglaubt, dass man also in diesem Umfang mal auch Gesetze schreibt. Share-Deal-Bereich habe ich viel gemacht und auch die Gesetze formuliert. Hätte ich auch nie geglaubt, dass das nicht Juristen machen, sondern dann auch irgendwelche Leute, die sich das ausgedacht haben. Also da hat sich dann so eine Welle entwickelt. Ja, und da stehe ich heute.
Wenn man Sie reden hört, nicht nur jetzt im Podcast, sondern auch bei den Vorträgen, da merkt man, sie sind sehr leidenschaftlich dabei und sind sehr leidenschaftlicher Finanzbeamter. Als Berater, als jemand, der nicht aus der Finanzverwaltung kommt, fragt man sich dann oft, wie macht er das eigentlich? Wie hält er dieses Feuer am Lodern? Beim Berater ist es so, dann kommt dann der Mandant schon mal auf einen zu und sagt, Mensch, haben Sie toll gemacht, der Fall ist gut ausgegangen. Und davon zehrt man als Berater, dass jetzt jemand beim Finanzamt anruft und sagt, Mensch, der Steuerbescheid, der hat mir diesmal ganz außerordentlich gut gefallen. Das kommt ja, denke ich, eher selten vor. Was motiviert Sie?
Also das ist genau einer der Punkte. Also als Betriebsprüfer ist es ja noch schlimmer im Sinne der positiven Rückmeldung von denjenigen, die ich prüfe. Das ist mir durchaus klar und das gehört zum Job, zur Jobbeschreibung. Wichtig war mir immer und ist mir immer heute noch, dass ich eine gerade Linie habe, dass ich also das, was ich vertrete, eben nicht im Sinne des Mehrergebnisses vertrete, sondern im Sinne der richtigen Steuer. Für mich ist das einfach faszinierend, das Steuerrecht als solches. Und ich muss offen zugeben, mich interessiert häufig gar nicht die Auswirkung als solches, die sich daraus ergibt oder die man dann an dem Fall vielleicht mehr ergebnistechnisch dann tatsächlich hat, sondern mich interessiert das Problem, das rechtliche Problem, das dahinter steckt, das zu lösen. Kollegen von mir behaupten immer, ich hätte dann autistische Züge, weil mich das also wirklich fasziniert. Das ist für mich wie so ein Rätsel, wie ein Sudoku, das ich lösen muss. Ja. Und da kommt meine Motivation her. Und dann in diesem Bereich meine Erfahrung noch in die Gesetzgebung mit einbauen zu dürfen, diese Chancen zu haben. Die Verwaltung hat mir da auch sehr gute und auch ist mir immer wieder entgegengekommen mit meinen Ideen. Ich habe diese sehr früh vor 12 Jahren eine Fachgruppe für Umstrukturierung in meinem Lande aufbauen können und das wurde unterstützt durch das Ministerium und meine Vorgesetzten, die mir die Zeit dafür gegeben haben, das zu machen. Auch diese Möglichkeit, einen Praktiker nach Berlin zu schicken und nicht nur Theoretiker sitzen zu haben, ist sehr gut angekommen und das ist das Feedback, das mir intern sehr gut natürlich auch zu Pass kommt und auch die Bestätigung bringt. Und dann sage ich ganz offen, auch wenn es ein bisschen blöde klingt, die Vorträge in Ihrem Umfeld mit Beratern, mit Wirtschaftsprüfern und natürlich auch intern zu halten, ist natürlich, das muss man zugeben, auch ein Feedback, was wiederkommt, was natürlich auch einen ehrt in dem Bereich und auch natürlich in gewissen Bereichen auch forciert. Also da ist schon eine Menge drin. Und Sie haben es richtig erkannt, ich bin also Finanzbeamter aus Leidenschaft. Ich hatte Dutzende Angebote, die Finanzverwaltung zu verlassen, habe das aber immer nicht getan, weil ich eben nicht mich mit der Sicherheit hier definiere, sondern weil ich auch meine, dass es so eine Augenhöhe Gleichheit geben muss in der Sache. Und mich fasziniert das einfach, diese Seite auch vertreten zu können, um mit meinen Kollegen, hoch engagierten Kollegen, das zu entwickeln und auch zu vertreten. Das fasziniert mich einfach und da kommt meine Motivation her.
Jetzt haben wir ja heute uns vorgenommen, ein besonderes Sudoku, ein besonderes Rätsel zu beleuchten. Die Grunderwerbsteuer ursprünglich ja mal als eine Art leichte Annexsteuer konzipiert. Ich weiß noch, ich habe ja auch mal vor vielen Jahren als Diplom-Finanzwirt angefangen und die Karrieresprungbretter waren eher nicht die Bewertungsstelle und die Grunderwerbsteuerstelle. Heutzutage sind wir da mit einem völlig anderen Komplexitätsgrad konfrontiert, zum einen im klassischen Grundstücksgeschäft, andererseits aber auch im Share-Deal-Bereich. Und viele unserer Hörer wissen es ja, wir haben immer so ein Fundstück der Woche, um ins fachliche Thema überzuleiten. Deshalb darf ich Sie auch fragen, ganz formell, welches Fundstück haben Sie uns denn mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ja, ich habe also mir gedacht, da das sehr aktuell ist, dass wir die jetzt vom Bundesrat beschlossenen Änderungen in der Grunderwerbsteuer im Jahressteuergesetz 2024, das ja nun Gott sei Dank das Licht der Welt noch erblickt hat, dann tatsächlich herannehmen, weil aus meiner Sicht die drei wesentlichen Themen in der Grunderwerbsteuer zumindest zur Hälfte für die Zukunft gelöst sind. Also wenn ich mal von Signing Closing, Grundstückszurechnung und Moratorium im Grunderwerbsteuerrecht rede, als die wesentlichen Themen, die im Moment auch haftungstechnisch, glaube ich, ihren Berufsstand immer wieder herausfordern, dann sind ja zumindest die Grundstückszurechnung für die Zukunft und das Moratorium zumindest in einer Facette, nämlich in der Frage, was ist mit den Fristen, die noch laufen, was passiert da, geregelt worden. Und ich glaube, das ist auch die eine positive Botschaft, gerade der letzte Punkt für die Beratung, also für Ihren Berufsstand gleich so kurz vor Weihnachten auch ein kleines Geschenk vom Gesetzgeber, der da ein bisschen Ruhe schafft.
Ja, sollen wir dann vielleicht mal direkt einsteigen? Wir haben den neuen Paragraph 1 Absatz 4a, der ja jetzt ein Problem, Sie haben es gerade schon angesprochen, halbwegs klärt, was wir in den vergangenen Monaten und Jahren diskutiert haben, nämlich die Frage, wenn ich einen Share-Deal habe, wenn ich also Gesellschaftsanteile übertrage, unter welchen Voraussetzungen wird eine Personen- oder Kapitalgesellschaft als grundbesitzend angesehen? Wann wird ihr ein Grundstück zugerechnet? Und wir hatten immer die Problematik in den letzten Monaten jedenfalls, dass nach Auffassung der Finanzverwaltung ein Grundstück gleich mehreren Gesellschaften zugerechnet wurde. Das hat man jetzt versucht, etwas einzudämmen in dem neuen 1 Absatz 4a und hat gesagt, also im Grundsatz gehört ein Grundstück nur dann einer Gesellschaft, wenn sie einen Tatbestand nach 1 Absatz 1 erfüllt hat, also im Regelfall, wenn sie einen Kaufvertrag darüber abgeschlossen hat. Jetzt haben wir aber darüber hinaus, sagt das Gesetz, auch dann eine Grundstückszurechnung, wenn eine Gesellschaft eine Verwertungsbefugnis über ein Grundstück hat. Also wir haben nach wie vor, wenn ich das Gesetz richtig lese, Fälle, in denen wir ein Grundstück gleich zwei Gesellschaften zurechnen. Also ich mache mal ein Beispiel. Die Muttergesellschaft hat ein Grundstück gekauft, ist auch Eigentümerin dieses Grundstücks und gibt jetzt der Tochtergesellschaft eine Verwertungsbefugnis. Jetzt werden die Anteile an der Muttergesellschaft übertragen. Da würde jetzt nach dem Gesetz doppelt Grunderwerbsteuer entstehen, wenn ich das richtig lese. Können Sie, lieber Herr Krohn, vielleicht mal erläutern, was ist der Gedanke dahinter? Warum möchte man hier doppelt abgreifen?
Also vielleicht das nochmal etwas vorne aufgegriffen. Also das Wesentliche dieses Gesetzes oder dieses 1.4a, der ja unglaublich viele Sätze bekommen hat, aber eigentlich sind die Sätze 1 und 2 und der letzte Satz die entscheidenden Schichten. Wir können nachher nochmal kurz drüber reden, weil dieses wird ja angewendet werden erst ab Verkündung, noch habe ich es nicht gesehen, aber ab Verkündung des Jahressteuergesetzes. Und die Gedanke ist, dass man erstmal im Grundsatz sagt, das Grundstück gehört immer und nur einem einzigen Rechtsträger und das soll der zivilrechtliche Rechtsträger sein. Das regeln die Sätze 1 und 2 mit dem Beginn und Ende der Zurechnung. Das heißt, man kann in Zukunft einfach sagen, abhängig, anders als bisher, ich gucke ins Grundbuch und sehe, wem gehört das Grundstück zu einem Zeitpunkt. Das ist eine Reaktion auf die BfH-Rechtsprechung, auf diesen unseligen gemeinsamen Ländererlass vom 16.10.23. Das war also tatsächlich der Hintergrund des Ganzen. Bei dem, ich sag mal, Fällen des überwiegend ist es ja die Verwertungsbefugnis im Treuhandfall. Es gibt auch noch andere Fälle, also des 1 Absatz 2. Wenn Sie sich erinnern, da haben wir ja in den letzten Jahren nicht viermal vom BfH immer dann, wenn er einen solchen Treuhandfall sieht, eben nur einem Rechtsträger das Grundstück zuordnen möchte. Die gesamte Zeit hat die Finanzverwaltung diese Urteile zwar veröffentlicht, aber in den Erlassen immer von einer Doppelzurechnung gesprochen, weil aus Sicht der Finanzverwaltung das Grundstück und das Verwertungsrecht an einem Grundstück unterschiedliche Sachen sind. Also systematisch unterschiedliche Grundstücksdefinitionen erfüllen im Sinne von Paragraph 2. Und man wollte auch, um gewisse Konstellationen in diesem Bereich nicht zuzulassen, auch Gestaltungsgedanken, wollte man das beibehalten, was man in den letzten 10 Jahren eigentlich durch faktische Nicht-Anwendungserlasse, die man also nie so genannt hat. Man hat, wenn Sie sich noch erinnern, im gemeinsamen Ländererlass zum 2b, zum 1.3 und auch zum 2a immer wieder reingeschrieben, dass wir bei einer Treuhandstellung die Doppelzurechnung haben, also eine Art Phantomzurechnung. Und das wollte man jetzt gesetzlich normieren, obwohl der BfH, da gebe ich Ihnen recht, die gesamte Zeit, ich glaube, seit 2011 schon anders sieht. Also wenn ich mich recht erinnere, war das erste Mal 2011 eine solche Entscheidung. Das ist eine strategische Grundentscheidung, dass es grundsätzlich keine Phantomzurechnung mehr geben soll, mit einer Ausnahme, und die ist geboren durch den 1 Absatz 2, weil das etwas anderes ist, nämlich ein Recht, ein Verwertungsrecht, was zusätzlich als Grundstück gilt. Das ist die Idee dahinter. Man kann es gutheißen, muss man nicht, also, aber das ist der Hintergrund.
Wobei, da schauen wir dann alle in die Glaskugel, ob das, was jetzt in Gesetzesform gegossen ist, dann auch einer verfassungsrechtlichen Überprüfung stand, halten wird. Denn genau wie Sie gerade erläutert haben, eigentlich ist jetzt diese Restdoppelzurechnung der bei Verwertungsbefugnis ja eine Missbrauchsverhinderungsvorschrift, so vom inneren Telos. Und ob die in dieser Weite zulässig und aber auch erforderlich ist, das ist natürlich eine spannende Frage, die dann Gerichte zu klären haben werden.
Zumal man sich hier die Frage stellt, was sind das eigentlich für Missbrauchsfälle, die wir wirklich verhindern wollen? Denn auch die Einräumung einer Verwertungsbefugnis unterliegt ja schon der Grunderwerbsteuer, da hat man ja schon mal abgegriffen. Also fällt einem schwer, jetzt die spontanen Fälle zu bilden, die werden Sie wahrscheinlich im Kopf haben, aber Fälle zu bilden, wo man sagen, damit könnte man jetzt andernfalls tolle Grunderwerbsteuersparmodelle bauen.
Ja, ich glaube, das ist auch immer so eine Idee des gesamten Grunderwerbsteuerrechts, die immer von der Angst getrieben ist, dass man Modelle entwickeln kann, um die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Sie müssen allerdings zugeben, dass in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren dieses Hase-Igel-Spiel in allen Tatbeständen immer wieder da war und genau das ja auch zur Reaktion geführt hat. Denn wenn Sie sich erinnern, 2b im Tscherdi-Reform oder auch andere Änderungen waren ja immer wieder Reaktionen auf Gestaltungen. Hier wird man einfach im Vorwege sich die Gedanken einfach machen, um zu sagen, wir wollen diesen ganzen Block nicht. Ich bin da bei Ihnen. Es ist systematisch noch ein Durchbruch, den wir haben, ob wir ihn brauchen am Ende des Tages oder ob er wirklich zu Mehrfachbesteuerung führt. Also ich habe dort auch in Panels schon Fälle gebildet, wo man bei einer solchen Konstellation mit Verwertungsrecht und Grundstück am Ende des Tages auf 3 bis 4 Mal Grunderwerbsteuer für dasselbe Grundstück kommen kann. Aber das muss man eben anders denken. Also ich vertrete da jetzt kurz die Verwaltung, weil für uns ist das eben ein Grundstück und ein Verwertungsrecht. Das sind also zwei unterschiedliche Sachen. Was bei der originären Grundstückszurechnung, diese klassische frühere Grundstückszurechnung, Phantomgrundstück, da war es immer das Grundstück, das durch eine andere Konstellation einem anderen zugerechnet werden kann. Hier ist es rechtlich in der Grundlage etwas anderes. Im Sinne von 2 Grunderwerbsteuergesetz gibt es rechtlich 2 Grundstücke in der Definition. Das ist der Unterschied.
Bei mir ist es so, gerade wenn ich über diese Thematik, aber auch über andere, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden, nachdenke, schwirrt mir ja immer so ein Anglizismus durch den Kopf. Bad cases make bad law. Also schlechte Fälle machen schlechtes Recht. Und das haben wir jetzt gerade hier beim 4a, der grundsätzlich, also nicht, dass das falsch eingeordnet wird, glaube ich, von Jens, dir und mir sehr positiv aufgenommen wird. Mit dieser einen, also das muss man ja nochmal festhalten. Aber diese sozusagen aus unserer Sicht überbordene Berücksichtigung von Missbrauchsfällen, die sozusagen eine überschießende Innentendenz hat, hat beispielsweise auch bei der Signing-Closing-Problematik eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Denn wir könnten da jetzt wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden, aber nur um es ganz kurz einzuordnen, wenn ich also einen Ergänzungstatbestand erfülle dadurch, dass ich bei einer grundbesitzenden Gesellschaft Anteile verkaufe oder übertrage und dadurch einen § 1 Absatz 2a oder 2b erfülle beim dinglichen Vollzugsgeschäft und das vorangegangene schuldrechtliche Geschäft, also beispielsweise der Kaufvertrag, fällt auch nur eine Sekunde davor oder danach, dann ist ja sozusagen zunächst die Verwaltungsauffassung, die ja aus meiner Sicht eigentlich sehr unerwartet kam, weil es dieses Problem ja schon seit Jahrzehnten eigentlich beim 2a gab, dass dann 2-mal Grunderwerbsteuer entsteht, was so überhaupt nicht zwingend ist, weil der 1 Absatz 3, wenn man ihn vom Wortlaut her liest, sagt, ich als 1 Absatz 3 bin eigentlich immer nachrangig, soweit der 2a, 2b noch mit der Festsetzung in Betracht kommt. So ist ja die wörtliche Diktion, sodass sozusagen der Gesetzeswort dort eigentlich eine einfache Lösung anböte, der auch dem natürlichen Sprachverständnis entsprechen würde. Aber zunächst die Finanzverwaltung und dann offensichtlich auch der aktuellere Gesetzgeber, der ja den 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2 nachgeschoben hat, hat hier unseres Erachtens ein sehr missliches Verständnis zugrunde gelegt, was ja brandgefährlich ist für uns Berater. Und wir machen hier ja auch viel Steuerberaterhaftungsrecht und wir haben schon einige Fälle auch dazu auf dem Schreibtisch liegen.
Also das kann ich nur unterstützen. Das ist also im Moment auch das, was wir sehen. Diese Problematik Signing und Closing ist das, glaube ich, größte Minenfeld, das wir aktuell für die Beratung haben. Wenn man das dann noch kombiniert mit den Anzeigepflichten und eben fehlerhaften Anzeigen oder örtlich unzuständigen Behörden, die man trifft, das zeigt mir so ein bisschen in der Spitze, dass dieses Grunderwerbsteuerrecht, da kommen wir vielleicht nachher nochmal beim Moratorium zu, vielleicht so langsam auch durch durch dieses Hase- und Igel-Spiel sein natürliches Ende erreicht hat. Hintergrund dessen Ganzen, Sie sprachen eben so an, überraschend. Überraschend kam das auch für mich so ein bisschen, diese Diskussion. Es ist aber aus meiner Sicht nicht so didaktisch zu sehen, dass der 1-2a diese Fälle auch schon immer hatte. Denn es konnte beim 1-2a der gleiche Sachverhalt, also Signing Closing, nur dann eintreten, weil dort haben wir ja diese Kopfbetrachtung bei Personengesellschaften im Sinne von 1-3. Und da muss es dann so sein, dass der Sachverhalt eine Ein-Personen-Personengesellschaft abbildet und wir zeitgleich die Anteile an der Kapitalgesellschaft und die Mitunternehmeranteile übertragen. Das ist der Referenzfall. Der kommt dort, ich glaube, das sehen Sie auch so, äußerst, also nicht so häufig vor, wie jetzt im Sinne von 2b, wo das ein Standardfall geworden ist. Das ist mir auch, sage ich Ihnen ganz offen, erst in der Diskussion der Anwendungsregelung und Übergangsregelung zum Schädigegesetz so richtig bewusst geworden, dass wir jetzt in einem Standardfall reinrasen. Und dort ist eben die Grundfrage, und das versuche ich immer wieder mit einer meiner Metaphern abzubilden, die Grundfrage ist die Auslegung des 1-3, die Subsidiaritätsklausel. Ja. Grundsätzlich eine Stichtagsteuer und deswegen ist das hier nicht doppelt, sondern zweimal einmal, auch wenn sie es blöd anhält, weil wir zwei unterschiedliche Tatbestände zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Steuerschulden anhaben. Und deswegen ist das nicht doppelt, es ist nur gefühlt doppelt, es ist echt zweimal einmal. Das ist immer meine Metapher in diesem Bereich. Das hilft nicht viel, das weiß ich, aber das zeigt einfach die Stichtagsteuer. Und jetzt stellt sich für mich nur eine Frage, und da hat sich die Finanzverwaltung positioniert, wie lege ich diese Subsidiaritätsklausel des 1-3 aus? Die Finanzverwaltung legt sie stichtagsbezogen aus und dann ist die Lösung zwingend, die jetzt auch im Gesetz steht. Man kann sie aber auch zeitraumbezogen auslegen, denn in Betracht kommen, könnte man auch sagen, grammatikalisch, beschreibt einen Zeitraum. Also im Zeitpunkt des 1-3 kommt irgendwann der 2b in Betracht, der wirtschaftliche Übergang, und so lange warte ich. Hat eine Riesenproblematik in sich, wenn man das länger durchdenkt. Denn stellen Sie sich vor, in diesem Zeitraum bis zum Closing wird ein Grundstück veräußert, das im Signing da war und im Closing dann nicht mehr da ist. Dann müsste ich für dieses Grundstück doch sagen, für das gilt noch 1-3. Aber zu welchem Zeitpunkt? Wann kommt es für dieses Grundstück denn nicht mehr in Betracht, dass der 2b greift oder der 2a dann? Und diese Problematik mit der Entstehung dieser Steuer umgeht die reine Lehre der Stichtagsbetrachtung. Und deswegen ist das aus meiner Sicht, ich sage ganz offen, dieses Thema hat mich also auch die letzten gute Jahr beschäftigt, auch in der Praxis. Ich bin froh, dass es jetzt schon bei den ein oder anderen Finanzgerichten ankommt, weil das zu klären ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, damit im Zusammenhang Haftungsthemen zu haben, dass Sie da Ihre Büro schon daran arbeitet. Also wenn ich mir dann auch vorstelle, ich zeige einen nicht richtig an, habe Verspätungszuschläge, vielleicht sogar versuchte Steuerhinterziehung, hat der BfH jetzt ja auch gerade nochmal nachgelegt, dann zieht das einen so wahnsinnigen Rattenschwanz nach sich, dass die Beratung sehr schnell in der Haftungsfrage steckt.
Zumal ja hier wir Fälle haben, wir können die doppelte Grunderwerbsteuer vermeiden durch die Anzeigen. Ja. Die Anzeigen sind allerdings fast nicht mehr vermittelbar, dass man in diesen Fällen anzeigen sollte. Ne? Denn ich habe den schuldrechtlichen Vertrag zum Finanzamt angezeigt und jetzt müsste ich ja anschließend, wenn die Anteile übergehen, dann auch das Closing nochmal anzeigen, was sich dem Rechtsgefühl nicht unbedingt entnehmen lässt. Ne? Wenn ich jahrelang erfahrener Steuerberater bin, käme ich nicht auf die Idee, dass man hier nochmal anzeigen muss. Und das macht
die Fälle
so verrückt.
Das ist ja auch so schlimm, wenn ich es kurz ergänzen darf. Ganz kurz.
Ja, klar.
Die Steuerberater und Anwälte stehen ja auch deshalb so im Fokus, weil wir haben jetzt mehrere Fälle, wo sehr vertrauensvoll über viele Jahre immer wieder mit dem gleichen Notar zusammengearbeitet wird. Und wie selbstverständlich in dessen Hand, wie auch sonst immer, diese Anzeigepflichten gegeben wurden, der das auch alles kennt. Und einmal hat das Büro des Notars in Anführungszeichen gepennt, es nicht gemacht oder nicht vollständig. Und wer haftet? Nicht der Notar, es gibt da eine schlimme Vorschrift, bei uns in 1-2 Bundesnotarordnung, sondern die Anwälte und Steuerberater, bei denen originär dieser Fehler gar nicht zu verorten ist. Das verschärft die Problematik noch.
Bin ich völlig bei Ihnen. Und wenn Sie dann noch überlegen, ich weiß gar nicht, ob es juristisch jetzt schon eine Formulierung gibt, dass man ja im Anteilsvertrag diese Anzeige einer anderen Person, also im Notfall Steuerberater oder Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft, ja implizieren muss. Der muss ja handeln, damit dieser andere Bescheid desjenigen, der mal nur ein Notar erwirbt, dann irgendwann rückgängig gemacht werden kann. Sich dort in dem Vertrag auch noch rechtlich mit einer Steuerklausel wie auch immer abzusichern, ist aus meiner Sicht ja fast nicht möglich. Ich weiß nicht, ob es da Tricks gibt schon. Aber da bin ich völlig bei Ihnen. Also die Konstellationen sind nicht witzig. Und ich sage Ihnen ganz offen, andersrum, auch wenn das jetzt einen Finanzbeamten nur am Rande trifft, es ist auch nicht schön, solche Sachen in einer Schlussbesprechung zu vertreten, wenn dort alle im Raum sitzen und derjenige, der es zahlen soll, sich die ganze Zeit umguckt und sagt, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ich habe mal eine Schlussbesprechung im Sinne einer solchen Konstellation mitgemacht. Da sagte der Inhaber, also eins mag sein, Herr Krohn, dass Sie recht haben, aber eins ist sicher, ich zahle das nicht. Und wen Sie dann angeguckt haben, kann sich vorstellen. Ne?
Was der Christoph Gressner, liebe Grüße übrigens an ihn, mit dem habe ich gerade auch zum Standing Closing Aufsatz geschrieben, der jetzt bald in der UBG erscheint. Was wir jetzt diskutiert haben, es gibt ja im Umwandlungssteuerrecht die sehr aktuelle Entscheidung, dass wenn ich den Buchwertantrag bereits als Antrag an das Finanzamt in dem Einbringungs- oder was auch immer Umstrukturierungsvertrag formuliert habe, dass das als solcher Antrag gewertet werden kann, ob es Sinn machen könnte, um überhaupt einen Rückfallposten zu haben, schon mal bei den grunderwerbsteuerrelevanten Tatbeständen reinzuschreiben, dieser Vertrag gilt zugleich als Anzeige im Sinne von. Da wird wahrscheinlich nicht alles drin sein und das wird niemanden davon entlasten, die formale Anzeige zu machen. Wenn aber was schief geht, hätte man zumindest einen wie auch immer gearteten Mindestrückzugsposten.
Ja, also grundsätzlich bin ich für alles offen. Da fällt mir nur eins ein, dass diejenigen, die das im Vertrag regeln, das für jemanden regeln, der die Anzeigepflicht zu erfüllen hat, aber am Vertragsformular nicht unterschreiben wird. Das wäre die einzige, das ist bei dem Umwandlungssteuerantrag ja so, das sind die beiden Betroffenen. Ja. Und da hat er ja auch gesagt, der BFH, es muss uns zugehen, dieser Vertrag, mit dem Hinweis darauf. Aber ich glaube, da ist die Besonderheit drin, dass noch einer verpflichtet wird. Es ist ja so ein Geschäft zulasten eines Dritten, der anzeigen muss. Und der muss anzeigen, damit ich etwas machen kann, ich Erwerber, wenn das möglich ist. Also ich bin bei der Sache völlig offen. Ich finde das Ergebnis, das da passieren kann, auch nicht gerade so umfangreich schön, dass man das unbedingt auch als Finanzbeamter festsetzen muss. Das bin ich völlig bei Ihnen. Aber es wird ja passieren, wenn diese, ich sag mal, Fehler oder die Ungleichbereiche in der Anzeige da sind. Also ich halte das auch für ein extremes Minenfeld. Da treffen Sie mich jetzt nicht unbedingt nach dem Motto, wir müssen jetzt unbedingt das so lassen. Diese Doppelsteuer, die Doppelbelastung mit Steuer, die braucht der Fiskus eigentlich nicht. Die ist auch nicht richtig. Da bin ich völlig bei Ihnen. Das Argument haben Sie aber selbst schon gebracht. Der Gesetzgeber hat sich dieser Sache jetzt angenommen. Und was das Schlimme, finde ich, ist, er hat gesagt, wenn du alles richtig machst, mein lieber Steuerpflichtiger, dann kannst du es ja schaffen, nur einmal zu zahlen. Und da diskutieren wir jetzt an einer Stelle, dass eigentlich nicht das Problem der 16.4a und der 16.5 ist, sondern wenn wir ehrlich sind, ist die aufbordende Anzeigepflicht innerhalb von 2 Wochen, nicht zuständiges Finanzamt und so weiter, das ist eigentlich das Problem. Und das örtlich zuständige Finanzamt zu finden, ist ja heute ein Abenteuer geworden.
Ja, und auch die Frage, ne, warum muss ich eigentlich das Closing noch anzeigen, wenn ich die Finanzverwaltung doch schon in Kenntnis gesetzt habe, letztlich über den Vorgang. Ich habe ja den schuldrechtlichen Vertrag dahin geschickt. Und es wäre jetzt leichtes für die Finanzverwaltung, dann jetzt diesen Sachverhalt auch zu besteuern oder auch Rückfragen zu stellen, die eine Besteuerung sicherstellen. Ja.
Aber nur dann, wenn das dasselbe Finanzamt ist.
Auch da wäre zum Beispiel wünschenswert, wenn wir uns den Gesetzgeber malen könnten, dass man mal von einer 3-Monats-Frist ausgeht. Ne? Also diese 2-Wochen-Frist ist ja nochmal eine absolute Verschärfung und top.
Ja, und ich finde auch ich bin ja nun auch in einem anderen Arbeitskreis, der sich mal völlig privat gelöst hat. Wenn Sie da noch im Kopf haben, 3 Monate haben wir da auch vorgeschlagen in der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Und wir haben auch vorgeschlagen, ob es nicht zu überlegen wäre, eine einheitliche Annahmestelle für diese Anzeigen einzurichten. Denn dann wäre diese Problematik, das örtlich zuständige Finanzamt zu finden, einfach mal aus dem Rauch. Damit hätten wir viel Luft.
Absolut. Ne? Damit leiten Sie schon über, ich glaube, zu dem, letzten Punkt, den wir heute noch besprechen wollen, und zwar eine Änderung gibt es noch im Jahressteuergesetz, Ihrem Fundstück, nämlich den Paragraphen 23 Absatz 27 Grunderwerbsteuergesetz, wo wir ein Problem jetzt auch losgeworden sind, nämlich die Frage, müssen wir für alle Übertragungsvorgänge auf Personengesellschaften, die wir in den letzten 10 Jahren durchgeführt haben, müssen wir zum 31.12.2026, im 01.01.2027 dann Grunderwerbsteuer auf diese Vorgänge bezahlen. Das wurde diskutiert, weil eben die Norm § 24 Grunderwerbsteuergesetz, die sagt, dass Personengesellschaften wie Gesamthandsgemeinschaften behandelt werden, weil diese Norm dann ausläuft und man sich die Frage gestellt hat, verstoßen wir dann alle gegen die Behaltefristen 5 Absatz 3 Satz 1, 6 Absatz 3 Satz 2. Dieses Problem ist gelöst. Der Gesetzgeber sagt, nein, wir verstoßen dann nicht dagegen. Aber was nicht gelöst ist, ist die Frage, was gilt denn dann eigentlich ab dem 01.01.2027? Gibt es
ja, vielleicht ganz kurz noch einmal zu diesem 23 Absatz 27. Den gab es ja schon mal in einem Vorstoß, wenn Sie sich erinnern, im Wachstumschancengesetz, da hatte er noch die Nummer 25, aber da hatte man genau dieses Problem, dass durch MOPIG ja es entstanden ist, egal wie man MOPIG wertet, diese Frage, dass das Gesamthandelsprinzip die gesamthändlerische Mitberechtigung entweder klarstellend oder rückwirkend aufgehoben wird, ist eigentlich auch zivilrechtlich egal für uns Steuerrechtler. Und dieses Problem war immer da. Es ist immer zweigleisig. Was passiert nach Auslaufen, also nach Inkrafttreten des MOPEGs, und was passiert mit den dann noch laufenden Fristen? Es war eigentlich jedem, auch in der Finanzverwaltung, immer klar, wir hatten diese Problematik ja schon ein paar Mal. Wenn Sie sich erinnern, beim Brexit hatten wir das zum Beispiel auch mal, dass da irgendwann mal jemand aus der EU ausscheidet und dann auch dadurch andere Fristen 6a oder so etwas verletzt werden. Da hat man auch Regelungen geschaffen. Und wir haben, glaube ich, in meinem aktiven Leben in der Finanzverwaltung eigentlich nie die Regelung gehabt, dass durch eine gesetzliche Änderung etwas, was bis dahin Rechtsform richtig gemacht worden ist, in irgendeiner Weise zu Steuern führt. Deswegen hat es mich die ganze Zeit sehr irritiert, dass man dann diesen 23-25 aus dem Wachstumschancengesetz zugunsten des 24 einfach rausgeschmissen hat, also zugunsten des Moratoriums. Ich glaube, da hat damals die Politik einfach falsch geschaltet. Die haben also zwei Sachen miteinander verglichen und haben dann gesagt, der 24 löst das alles, was aber gar nicht stimmte. Die löste ja nur die Frage, was machen wir in den nächsten 3 Jahren dann? Und das ist, glaube ich, durch einen hohen Druck aus der Politik, aber auch aus der Wirtschaft jetzt der Koalition, glaube ich, so bewusst geworden. Und wenn Sie sich erinnern, das ist ja auch erst in der letzten Phase des Jahressteuergesetzes über einen dieser 59 Änderungsanträge hineingekommen. Der Bundesrat hätte ja noch beantragt, das Moratorium einfach aufzuheben, was nicht gewollt war, übrigens auch noch im falschen Gesetz. Das war, glaube ich, im Steuerentwicklungsgesetz drin, Fortentwicklungsgesetz drin. Und dann hat die Regierung hier zugeschlagen und hat gesagt, wir machen das jetzt, regeln das jetzt. Und wenn Sie das genau lesen, ist es wortgleich das, was man schon vor 2 Jahren im Wachstumschancengesetz hatte, was durch die Arbeitsebene entwickelt worden ist. Ich bin also enorm froh, dass diese Regelung kommt, denn ich wurde immer wieder gefragt, kann ich jetzt meinen Mandanten beraten, dass er nach 5-3 ein Grundstück einbringt? Sag ich, ja, dürfen Sie, aber Sie lösen 10 Jahre aus und müssen dem Mandanten erklären, dass 3 Jahre kürzer als 10 ist. Ne? Also das ist ja auch eine Haftungsfrage heute. Wie wollen Sie sich da als Berater verhalten? Und deswegen, ich bin hochbegeistert, dass das gekommen ist. Ich halte es nicht nur für richtig, sondern auch für eigentlich von vornherein geboten, dass hier Rechtsruhe eintritt, auch für die Prüfung, auch für die Finanzverwaltung. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Was passiert ab 01.01.27? Es steht ja schon in der Bundestagsdrucksache drin, als man das Moratorium geschaffen hat, dass diese gewonnene Zeit, die zuerst ja nur 1 Jahr sein sollte, jetzt 3 Jahre dazu verwendet werden soll, dass die Bund und Länder, es ist ja eine Landessteuer, also sind die Länder natürlich involviert, sich mit dieser Problematik beschäftigen sollen und etwas, ich glaube, es wird formuliert, etwas Rechtssicheres ab 01.01.27 entwickeln sollen. Ja, und da gibt es im Kern auf der Hand liegend ja nur wenige Gestaltungsoptionen. Also wenn man das mal von draußen sieht, man kann es doch nur denken, optionstechnisch, wir öffnen diese Vorschriften auch für Kapitalgesellschaften oder wir beenden diese Vorschrift jetzt auch endgültig für Personengesellschaften oder lassen es so, wie es jetzt ist. Das vierte wäre so meine Idee. Man fängt in der Grunderwerbsteuer im Share-D-Bereich mal völlig neu an und hat den Mut zu einem System-Neustart. Das sind so die drei oder vier Optionen, die man denken kann. Und da kann ich ganz offen sagen, das ist natürlich für die Länder ein Sprung des Glaubens. Man muss sich jetzt natürlich auch klar werden, dass es hier um eine Einnahmequelle der Länder sich handelt und die Länder natürlich ein Gefühl brauchen, die Haushälter in den Ländern, dass das, was man dann macht, aufkommenstechnisch zumindest das wieder abdeckt, was man bisher hatte und nicht in eine Gefährdungsproblematik kommt. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir öffnen das für Kapitalgesellschaften, laufen so Ideen rum oder Befürchtungen rum, dass das Milliardensteuerausfälle sind. Ich sehe das völlig anders persönlich, weil im Gegensatz zur Übertragung in eine Personengesellschaft via ertragsteuerlichen Übertragung von Grundstücken in eine Kapitalgesellschaft ja nicht neutral können. Mhm. Also man muss eigentlich immer, und das ist, glaube ich, immer so der Blick der Praktiker, den wir drei haben, aber vielleicht nicht jeder, der sich nur mit Grunderwerbsteuer in seinem Leben beschäftigt. Mhm. Die Grunderwerbsteuer ist und bleibt ein Annex der Ertragssteuer. Da ist irgendetwas passiert und wenn ich ein Grundstück in eine Personengesellschaft einbringe, dann ist es nach Einkommensteuergesetz zum Buchwert. Wenn ich es aber in eine Kapitalgesellschaft einbringe, dann habe ich eine verdeckte oder offene Einlage und wir haben die Aufdeckung. Also jetzt auf Hand aufs Herz, wie viel mehr Fälle werden denn kommen, wenn wir das machen? Also wenn Sie das, dann kann ich das auch grunderwerbsteuerlich befreien, wenn der Steuerpflichtige die fünffache Ertragssteuer in Kauf nimmt. Dann ist die Grunderwerbsteuer eigentlich, ja, dann können Sie die gerne haben. Also aus meiner Sicht. Nur dann müsste sich natürlich zwischen Bund und Länder jemand hinsetzen und sagen, wir verrechnen jetzt diese Mindersteuer bei den Ländern mit der Mehrsteuer, die sich aus der Ertragssteuer ergibt. Aber das wird ja nicht passieren in der Praxis. Deswegen, ich bin im Moment da hin und her gerissen. Also ich bin fest überzeugt, dass das jetzt der Moment ist, die Grunderwerbsteuer rechtsformneutral auszulegen. Das muss sein. Ich halte alles andere persönlich für verfassungswidrig. Das ist aber meine persönliche Einschätzung. Aber wie man das macht, ich glaube, das wird am Ende durch die Politik und durch die Haushälter entschieden und nicht durch die Fachabteilung.
Also gerade diese Diskussion um 23 Absatz 7 und 5 und 6 zeigt ja, Grunderwerbsteuer ist zum Teil leider ein spannendes Thema. Wir kriegen bald eine neue Regierung, jedenfalls wird Bundestagswahl kommen. Das Thema bleibt hochspannend. Wir drei als Tax-Maniacs, wir könnten uns wahrscheinlich stundenlang unterhalten und gerade auch Ihr Ausflug ins Ertragssteuerrecht und in die Umstrukturierung würde wahrscheinlich einige Podcast-Folgen füllen. Vielen Dank, lieber Dirk Krohn, dass Sie hier Gast heute bei uns waren. Das war wie immer sehr bereichernd und schön und es würde uns freuen, wenn wir Sie bei Zeiten auch mal wieder begrüßen könnten. Einstweilen dürfen wir Sie schon mal aus Köln herzlich grüßen.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.